Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Erleben Sie das gerade auch so, dass wenn Sie jemanden fragen, wie es ihm oder ihr geht, recht häufig die Antwort bekommen, ganz gut, aber ich bin so müde. Corona-müde? Schon ein bisschen, oder? Nicht zuletzt Kinder und Jugendliche brauchen ihre Kontakte, ihre Freizeitmöglichkeiten, ihre sportlichen Aktivitäten, die Möglichkeit, frei und unbeschwert zu lernen. Aber in den zurückliegenden Monaten war vieles, was für eine Kindheit selbstverständlich sein sollte, in Phasen gar nicht oder oft nur eingeschränkt möglich. Und darum soll es heute gehen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann wählen Sie die 00800 4464 4464, die gebührenfreie Telefonnummer, bundesweit gebührenfrei. Wiederhole ich noch einmal, 00800 4464 4464. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ja, wie gesagt, vieles für Jugendliche und Kinder gar nicht oder oft nur eingeschränkt möglich. Hören wir mal den 12-jährigen Max.
Hallo, ich bin der Max, bin 12 Jahre alt und will euch jetzt erstmal was über meinen Alltag erzählen, wie der Moment verläuft oder was alles wegen Corona für Einschränkungen leider bestehen. Also in meinem Fall ist es Fußball, was ich an Sport treibe, und da war es jetzt auch eine ganz lange Zeit, beziehungsweise leider wird das wahrscheinlich jetzt wieder kommen, dass wir keinen Sport machen können, weil die Corona-Zahlen so hoch sind und dass wir keinen Teamsport machen können vor allen Dingen. Dazu kommt noch hinzu bei mir, dass meine Schule überflutet wurde wegen der Flut im Sommer 2021 im Ahrtal. Und deswegen sind wir jetzt leider in einer Containerschule, wo alles ziemlich schwierig ist, wo natürlich genau die gleichen Corona-Regeln wie überall gelten. Und ja, gestern war jetzt auch bei uns in der Schule ein Corona-positiver Fall, wo jetzt auch ganz viele aus meiner Klasse leider in Quarantäne müssen. Und es ist einfach ganz schwierig. Ich habe gestern auch richtig gezittert. Vielleicht muss ich sogar immer noch, kann es sein, dass ich vielleicht auch noch in Quarantäne muss. Und das ist einfach immer noch leider eine sehr schwierige Zeit. Was sich halt überschneidet bei mir, ist halt die Pandemie plus noch die Flut. Und das ist halt einfach im Moment sehr schwierig.
Sagt also Max, der uns beschrieben hat, wie er derzeit die Pandemie auch erlebt, auch gerade noch mit dieser Belastung der Flutauswirkungen, die er miterlebt hat. Um Kinder wie ihn und um Jugendliche soll es heute in der Lebenszeit gehen. Die Pandemie belastet sie weiterhin stark. Wie stark, das sollen sie heute auch selbst möglichst erzählen. Wir möchten mit Kindern und Jugendlichen sprechen und mit Menschen, die mit ihnen zu tun haben, nach 2 Jahren Pandemie. Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Alltag? Das ist das Thema unserer Lebenszeit heute. Und wenn Sie Lust haben, können Sie sich beteiligen. Wie gesagt, indem Sie anrufen 00800 4464 4464. Und wir freuen uns, wenn sich jüngere Menschen bei uns melden. Viele Schülerinnen und Schüler können uns ja heute auch deshalb zuhören, weil sie womöglich gerade in Quarantäne und daher nicht in der Schule sind.
Hallo, ich bin Lea. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin tatsächlich gerade in Quarantäne, weil ich Corona habe. Mir geht es aber relativ gut. In den letzten beiden Jahren ging es mir teilweise nicht so gut. Ich habe das Gefühl, extrem viel verpasst zu haben und dass die Zeit irgendwie so an mir vorbeigeflogen ist, ohne dass ich wirklich das erleben konnte, was ich eigentlich hätte erleben wollen und sollen vielleicht in dieser Zeit. Und wenn man eigentlich nur Spaß haben wollte und irgendwie mit Freunden feiern wollte, hatte man immer Corona im Hinterkopf, immer diese Regeln im Hinterkopf und die Angst, dass, keine Ahnung, irgendjemand die Polizei ruft, selbst wenn man gar nichts falsch gemacht hat. Das war teilweise ganz schön bedrückend. Und hat natürlich irgendwie mein jugendliches Leben beeinflusst. Es gab auch eine Zeit, wo ich fast niemanden gesehen habe, wo wir auch Homeschooling hatten und so, und wo man echt ganz schön einsam wurde und man plötzlich gemerkt hat, wie doll man dieses Soziale braucht, wie doll man andere Menschen braucht, egal ob es Menschen sind, die man mag oder die man nicht mag.
Hallo, ich bin der Till und bin 12 Jahre alt. Am Anfang der Corona-Pandemie dachte ich, es geht schnell vorbei und es wäre nur so etwas wie eine Grippe. Dann habe ich gemerkt, es dauert länger. Ich war am Anfang sehr traurig, dass man Freunde nur online sehen und hören konnte. Als wir schon länger an Corona waren, habe ich mich impfen lassen, da ich mich und meine Familie schützen wollte. Jetzt habe ich mich langsam an Corona gewöhnt.
Mein Name ist Frieda, ich bin 15 Jahre alt und besuche die 9. Klasse einer Realschule. Wir haben auch Familie in Bergamo, in Italien. Die hat es besonders schlimm getroffen. Traurig macht, dass wir in den vielen Lockdowns meine Großeltern nicht sehen konnten und einer meiner Opas leider vor 4 Monaten an Krebs gestorben ist. Ohne Corona hätte ich ihn noch viel öfter sehen können.
Lea, Till und Frieda, junge Stimmen, eingefangen von meiner Kollegin Susan Sarre. Bedrückende Zeugnisse einer nicht ganz einfachen Zeit nach 2 Jahren Pandemie. Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Alltag? Wie gestaltet er sich? Das ist das Thema. Und wir haben diese Gesprächsgäste schon jetzt mit dabei. Professor Freya de Bock, sie ist Medizinerin und Abteilungsleiterin in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Professor Julian Schmitz ist dabei, Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig und Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Leon Schwalbe, Abiturient aus Saalfeld, koordiniert die Pressearbeit der Bundesschülerkonferenz. Guten Morgen nach Thüringen.
Schönen guten Morgen.
Und Patricia Fink ist uns zugeschaltet, genau wie Leon Schwalbe, 18 Jahre alt und aktiv im Kindersport. Kindertouren, da sind Sie Übungsleiterin. Schön, dass Sie dabei sind.
Morgen.
Der Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie haben, Patricia Fink, 2 Jahre der Jugend in der Pandemie erlebt. Wir haben Till gehört, der sich langsam an Corona gewöhnt, sagt er. Wie ist das bei Ihnen?
Ich kann das total gut nachvollziehen. Vor allem das allererste, was er gesagt hat. Als so die erste Welle so langsam abgeflaut ist, bin ich zum Turnen gegangen und habe noch zu meinem Helfer gesagt, du, endlich geht's mal wieder los und ist jetzt Geschichte und vorbei ist. Und da guckt mich an. Auf gar keinen Fall. Ja, hat er leider mit Recht behalten und von daher bin ich da absolut bei.
Das heißt, es ging auf und ab mit den Hoffnungen. Was haben Sie denn in den zurückliegenden 2 Jahren am meisten vermisst?
Eigentlich nur das Leben möglichst sorgenfrei genießen zu können, weil man die ganze Zeit in der Verantwortung gewesen ist, abzuwägen, was sollte ich machen, was darf ich machen und was möchte ich machen. Das war unfassbar schwierig, nicht nur für mich privat, auch auf Vereins- und Verbandsebene ist es ein ständiges Dilemma gewesen und ist es immer noch. Das ist einfach unfassbar schwierig, auch in der Freizeitgestaltung.
Das war ja auch von Beginn an so, dass wir verschiedene Phasen erlebt haben. Die Politik hat bei den Maßnahmen gegen Corona die Regeln eigentlich permanent angepasst, geändert. Ja. Was besonders hat Sie da geschmerzt, weil es gar nicht oder nur eingeschränkt ging?
Oh, also am schlimmsten war natürlich die Zeit, in der wir gar nicht Sport machen durften. Man hat zwar versucht, irgendwie digital auszugleichen, aber wenn wir ehrlich sind, ich bin vor allem im Kinderturnen aktiv und da sind die Kinder bis zu 6 Jahre alt. Da begeistert man mit Zoom jetzt auch nur bedingt. Mhm. Sonst, was unfassbar wehgetan hat, waren diese ständig neuen Verordnungen, als es dann wieder losging, die erstens unfassbar kompliziert sind und früher waren sie noch deutlich komplizierter. Irgendwann ist man dazu übergegangen, in eine Art Panikstellung zu verfallen und zu sagen, okay, wir setzen die Verordnungen jetzt so auf, dass sie auch in den nächsten 24 Stunden umgesetzt werden, was für alle Beteiligten ein Horror gewesen ist und auch für die Eltern. Und für die Kinder ist es natürlich bescheiden, einfach weil sie unfassbar viel an Bewegung verpassen. Nur zur Orientierung, die WHO empfiehlt so circa 60 Minuten Bewegungszeit oder Alltagsbewegung für Kinder und Jugendliche. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das verwirklicht werden konnte.
Ja, Leon Schwalbe, Sie waren 15 Jahre alt, als die Pandemie begann und haben vermutlich nicht damit gerechnet, dass die folgenden 2 Jahre so werden, wie sie geworden sind. Nämlich wie für Sie? Was geht Ihnen als erstes durch den Kopf, wenn Sie über die beiden zurückliegenden oder die zurückliegenden Monate überhaupt und Ihren persönlichen Alltag nachdenken?
Ich glaube, der größte und wichtigste Punkt ist wirklich so der Rückgang der sozialen Kontakte, also durch Schülervertretungsebenen, aber auch bei mir in der Heimatstadt hat man natürlich immer viel Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen gehabt und das ist dann mit Beginn der Pandemie plötzlich alles total weggefallen und das ist ja auch was wir von anderen Schülerinnen und Schülern immer wieder zu hören bekommen. Das ist natürlich einerseits die Schule, die da wegfällt, wenn die geschlossen wird, wo ganz, ganz viele soziale Kontakte dann auch nicht mehr vorhanden sind und sind natürlich auch Feiern, die in meinem Alter und allgemein im Alter von Jugendlichen total üblich sind und die alle in diesem Rahmen nicht mehr stattfinden konnten. Man musste mit wesentlich weniger Leuten auskommen. Man hat doch irgendwie darüber nachgedacht, kann man das jetzt überhaupt machen? Ist das verantwortlich, selbst wenn das die Verordnungsregelung zulassen würde? Und letztendlich ist man auch irgendwie dazu übergegangen, mehr Verantwortung auf sich zu nehmen, vielleicht zu sagen, ich lasse mich jetzt testen, bevor ich mich mit anderen Leuten treffe. Das ist schon eine Entwicklung, die es vorher so vor Pandemiezeit natürlich nicht gab.
Da hat sich einiges für Ihren Alltag geändert und Sie sagen es ja auch, man hat eigentlich andere Vorstellungen von der Freizeitgestaltung. Gestaltung als sie im Moment ermöglichen. Professor Julian Schmitz, Sie sind Kinder- und Jugendpsychologe an der Uni Leipzig und leiten dort die psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gegenüber ihrem Nutzen, da wurde und wird gerade mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler ja auch diskutiert. Die Dauer der Pandemie, was ist da auch die Beobachtung in Ihrer Ambulanz? Ist wie belastend gerade für die jungen Menschen?
Ja, das ist schon auch ja sehr deutlich geworden von Frau Fink und Herrn Schwalbe, dass das ja sehr vielfältige Belastungen sind, die wir auch in unserer Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche, in der wir psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche behandeln, sehen, dass es auf der einen Seite eben diese sehr starken Einschneidungen sind in den normalen Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen, Verlust von sozialen Kontakten, Verlust auch von Schule, Tagesrhythmus. Dazu gehört ja auch, dass beispielsweise der Distanzunterricht sehr schlecht funktioniert hat, gerade zu Beginn. Aber auch das, was gerade zur Sprache gekommen ist, was auch ein großer Belastungsfaktor ist, ist einfach auch die Pandemie an sich. Das, was auch Herr Schwalbe gesagt hat, dass Kinder und Jugendliche auch sagen, ich mache mir auch Sorgen um die Infektion, um das Anstecken, ich fühle mich verantwortlich. Das ist natürlich auch was, was Kinder und Jugendliche ganz erheblich belastet hat. Und wir sehen seit Beginn der Pandemie eigentlich einen sehr, sehr deutlichen Anstieg von psychischen Erkrankungen und psychischen Belastungen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen.
Es ist auch immer wieder diese Frage, die sich auch Kinder und Jugendliche stellen. Wie gefährlich ist es, wenn ich mich anstecke für meine Angehörigen? Das ist eine Riesenverantwortung, die da auch auf diesen Schultern, auf diesen Kleinen zum Teil gelastet hat und lastet. Professor Freier de Bock, Sie leiten die Abteilung Forschung, Zielgruppen, Lebenslagen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, einer Bundesbehörde, die Konzepte und Strategien erarbeitet, die der Prävention und der Gesundheitsförderung dienen. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat die Behörde da ebenfalls im Blick. Inzwischen gibt es ja einige Studien, an denen Sie zum Teil auch mitgewirkt haben, die sich mit der Lage der Jüngeren beschäftigt haben und beschäftigen. Was belastet die Jungen wie?
Also ich will vielleicht generell mit Daten der COPSI-Studie kurz anfangen, die jetzt nicht wir gemacht haben, sondern das UKE in Hamburg, Universitätsklinikum Eppendorf, wo man einfach sieht, das, was jetzt so gesagt von den Beteiligten geschildert worden ist, dass das auch in den Zahlen ganz klar ist. Man sieht, dass die Zahl der Kinder, die zum Beispiel eine niedrige Lebensqualität beschreiben, sich verdreifacht hat von 15% vor der Pandemie auf 47% in der letzten Erhebung, die da war, nämlich Januar 2021. Und das ist sicherlich jetzt genauso. Wir haben nur jetzt gerade aktuell für die aktuelle Situation noch keine Daten dazu. Wir sehen eine Verdopplung von Gesundheitsproblemen im Bereich psychischer Gesundheit, Verdopplung von Angstproblematiken oder Angstsymptomen und auch eine Zunahme von Depressionssymptomen. Und auch, was man gesehen hat, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Kind es war, aber er hat gesagt, er hätte gezittert, ob er selbst jetzt in die Quarantäne muss oder nicht. Was man sieht, sind, dass auch psychosomatische Beschwerden zugenommen haben. Also sowas wie Bauchschmerzen, sich traurig fühlen, Kopfschmerzen, also so Dinge, wo es von Psyche in den Körper hineingeht, wo Kinder einfach so gesagt bestimmte Ängste, bestimmte Beschäftigung mit Pandemie in körperliche Symptome auch umsetzen. Inwiefern das Ganze jetzt wirklich zu langfristigen, psychischen Störungsbildern wie echte Depressionen, Angststörungen und so weiter führen wird, die auch nicht reversibel sind, das ist, glaube ich, nicht 100% absehbar. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sich die Situation deutlich verändert hat. Und das auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass auch das nicht so stark abhängt von den Infektionszahlen, sondern das, und das zeigen wir in der COSMO-Studie, die wir selbst zusammen mit der Universität Erfurt und dem Robert-Koch-Institut als BCGA mitbetreut haben, dass zum Beispiel auch 30% der Eltern berichten über Kinder, dass über ihre Kinder in dieser Studie über die gesamte Zeit im Jahr 2020, dass sie emotional Schwierigkeiten haben. Das ist doppelt so viel als vor der Pandemie und es ist unabhängig davon, wie das Infektionsgeschehen ist. Man sieht zum Beispiel, dass im September 2020, das war ja nach der Entspannung im Pandemiesommer, wo es eigentlich relativ Normalität gab, dass da die gleiche 30% Schwierigkeiten weiterhin bestanden. Und das heißt, die Sorgen, die Lasten, die vielleicht auf Kindern liegen, auch verantwortungstechnisch, die zeigen sich eben auch weiterhin, es gibt keine echte Erholung über die gesamte Zeit der Pandemie.
Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich auch gewesen, diese lange Zeit. Welche Rolle spielt die auch im Befinden der Kinder und Jugendlichen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man über einen kleineren Zeitraum mal in einer Anspannung lebt, die man nicht gewohnt ist, wo man sich zurechtfinden muss, wo man sich orientieren muss, das ist vermutlich noch gut wegzustecken. Aber diese langen Monate, die jetzt hinter uns liegen, was machen die?
Ja, also wir können nur sagen, dass so gesagt die Studien zeigen, dass wir eine Verdopplung von depressiven und Angstsymptomen haben und dass wir auf jeden Fall auch vermehrt Kinder haben, die Hilfe brauchen, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch in psychotherapeutischen Ambulanzen. Das heißt, es gibt da eine Inanspruchnahme, die schon da ist. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass das nicht nur die Kinder betrifft, das wurde auch schon angedeutet, sondern eben auch das System, in dem die Kinder leben. Das sind ihre Eltern und das können wir in der COSMO-Studie auch sagen. Wir haben ja wöchentlich Daten seit Anfang 2020 erhoben in dieser Studie von 1000 Leuten in Deutschland, davon etwa 22% Eltern, das heißt 220 Eltern jede Woche. Und wir sehen durchweg durch die Pandemie, dass Eltern sich belasteter fühlen als Erwachsene ohne Kinder und die Gesamtbevölkerung, dass das durchweg so ist und das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig, dass es auch besondere Risikogruppen gibt. Ne? Also wenn Kinder in Haushalten leben oder Eltern aus Haushalten mit anderen Sprachen, Eltern mit sehr niedrigem Einkommen und Eltern mit eigener chronischer Erkrankung sind da mehr betroffen und befinden sich belasteter. Und damit gibt es auch ein Problem, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig eigentlich das Problem, dass wir Ungleichheiten verstärken und Familien, in denen weniger Ressourcen von Anfang an da waren, auch schon vor der Pandemie, dass die einfach in dieser Pandemie diese Belastungen weniger ausgleichen können. Das sehen wir in der COPSI-Studie auch, dass zum Beispiel Dinge wie den sozialen Kontakt halten zu können, soziale Ressourcen, das bedeutet Freunde, gute Nachbarschaften, Familie, die unterstützen kann. Das sind alles sehr positive Faktoren, um dem entgegenzuwirken. Also wir sehen, dass Kinder, die das in solchen Familien leben, da bessere Chancen haben, dass Familien mit besserem Familienklima auch bessere Chancen haben, eben nicht diese Belastungen in der psychischen Gesundheit, sage ich mal, zu haben.
Also das Umfeld spielt eine ganz wichtige Rolle. Diese Pandemie stellt permanent andere Anforderungen an uns und hat neue Herausforderungen. Im Moment ist es vor allen Dingen auch die Quarantäne, die ja viele beschäftigt. Wir haben den Till gehört, Sie haben ihn auch angesprochen, der Angst davor hat, dass er in Quarantäne muss. Und die Fälle haben zugenommen. Auch Lea aus Hamburg, die wir gehört haben, ist gerade in Quarantäne. Was bedeutet das für einen Jugendlichen, der amtlich verordnete Hausarrest, kann man ja fast sagen?
Naja, wie die Jugendlichen das empfinden, haben wir ja schon ein bisschen gehört. Das Problem letztlich in der jetzigen aktuellen Situation, auch gerade mit Omikron, ist, dass wir wissen, dass die Erkrankungsschwere abnimmt, auch bei Kindern. Die hatten ja ohnehin schon wenig Erkrankungssymptome und jetzt noch weniger. Wir wissen, dass so gesagt sehr viel mehr Fälle geben wird und wir haben ein regelmäßiges Monitoring in Schulen. Das bedeutet, wir greifen alle Fälle auf, egal wie krank, also ob die überhaupt krank sind, ob die überhaupt Symptome haben. Und wir wissen auch, dass PCR-Tests so gesagt nicht unbedingt direkt korrelieren mit der Ansteckung. Ja, Übertragungsrate in dem Sinne. Das heißt, das ist so eine Situation, in der wir jetzt sind. Und wir haben Quarantäneregeln, das möchte ich nochmal klar machen, die eigentlich Kinder und Jugendliche so gesagt strukturell ungleich behandeln, weil wir die Situation haben, dass zum Beispiel Menschen mit Impfungen und mit Boosterimpfungen vor allem als Kontaktpersonen, zumindest zum Beispiel in NRW und auch, glaube ich, in anderen Bundesländern, weiter am Leben teilnehmen können unter Kontaktreduzierung und Masken tragen. Aber Kinder können gar nicht geboostert sein. Und deswegen sind sie als Kontaktperson viel mehr in Quarantäne. Und das wird sich, denke ich, das ist mein Erwarten, in den nächsten Wochen einfach so sein, dass sagt Kinder durch entweder dadurch, dass sie selbst Kontaktpersonen sind oder selbst positiv sind oder ein Haushaltsmitglied haben, was positiv, werden sie eigentlich in einem persönlichen Lockdown sein und immer wieder mal ein paar Tage in der Schule und wieder raus und ein paar Tage in der Schule wieder raus. Und das ist eine ganz schwierige Situation, weil wir auch gesehen haben, das zeigt die COPSI-Studie, dass Kinder, die länger in der Schule noch mitgemacht haben, also die weniger in Quarantäne waren und die zum Beispiel von den Eltern eher in die Schule geschickt waren, wurden, das war ja auch nochmal so eine Zeit, wo man das selbst auch teils entscheiden konnte, dass die weniger psychische Probleme haben. Und diese Quarantänesituation ist sehr schwierig und benachteiligt eigentlich nochmals Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Erwachsenen. Was auch noch aus meiner Sicht dazu gesagt werden muss, ist, dass ich das jetzt selbst zum Beispiel an meinem Sohn sehe, der in Quarantäne sein musste als Kontaktperson, dass er eben in diesen 3-4 Tagen oder 5 jetzt insgesamt mit dem Wochenende zu Hause keine Online-Möglichkeit hatten. Er hat kein Online-Angebot bekommen. Und das ist auch so ein Problem. Wir haben jetzt so lange Pandemie, es war voraussehbar, dass wir immer wieder jetzt in Quarantäne gehen müssen, auch mit Omikron. Und es gibt kein konstantes Online-Angebot.
Mhm. Professor Freier de Bock von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Sie sind in dieser halben Stunde, im ersten Teil der Lebenszeit mit dabei. Ich verabschiede Sie dann auch gleich mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch eine gute Minute. Sie haben gerade Ihren Sohn angesprochen. Ja, was wünschen Sie sich für, Sie haben noch ein weiteres Kind, die beiden in der noch laufenden Pandemie?
Na, also was mir wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass wir insgesamt sehen, gesellschaftlich, dass die Entscheidungen in Bezug auf die Pandemie und das ist insbesondere im ersten anderthalb Jahren so gewesen, dass die Abwägung von negativen und positiven Auswirkungen von Maßnahmen eigentlich nicht wirklich gut genug geschehen ist. Die negativen Auswirkungen von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wurden nicht so quantifiziert und sind nicht so eingeflossen. Und wir müssen das in Zukunft besser machen, dass wir verstehen, dass Infektionszahlen, das so gesagt die eine Sache sind, aber wir haben möglicherweise nachhaltig langfristige Wirkungen und wir haben eine Benachteiligung einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung, nämlich Kinder und Jugendlichen. Das ist das eine.
Und das andere vielleicht nach den Nachrichten, auch wenn Sie noch einen Moment drinbleiben. Jetzt machen wir erstmal einen kurzen Strich und hören uns gleich wieder.
Ja.
Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Lebenszeit nach knapp 2 Jahren Pandemie. Wie erleben Kinder und Jugendliche da ihren Alltag? Das Thema heute bei uns. Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, fühlen Sie sich alle ermuntert anzurufen, Ihre Erfahrungen, das Alltagsleben zu schildern. 00800 446 4464 lautet die europaweit gebührenfreie Telefonnummer. Oder schreiben Sie gerne mit Rückrufnummer an diese Adresse eine E-Mail, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten habe ich Freier de Bock eigentlich schon verabschiedet, aber dann kamen die Nachrichten schneller als gedacht. Sie konnten nicht mehr ganz ausreden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie haben über Abwägungen gesprochen, die wir eigentlich treffen müssen als Gesellschaft. Das heißt, wir müssen mehr auf die Kinder und Jugendlichen gucken, ist es das?
Ja, und wir müssen gucken, was so gesagt wie für bestimmte Zielgruppen die Abwägungen vielleicht anders sind. Ja, für Kinder und Jugendliche, die ein niedriges Infektionsrisiko haben und trotzdem die große Last letztlich, wie wir sehen, der Pandemie im Bereich der psychischen Gesundheit tragen. Das gilt auch für junge Erwachsene übrigens, wie die Cosmo-Studie zeigt. Das ist das eine. Wir müssen das quantifizieren, so wie die Infektionszahlen quantifizieren, müsste eigentlich auch das Thema psychische Gesundheit quantifiziert in Abwägungen mit einlaufen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, ich habe ja geschildert, dass wir natürlich psychische Belastungen haben, Depressionen, Angststörungen und so weiter. Ich muss das nicht wiederholen, aber dass die ungleich verteilt sind und dass wir Risiken haben, Ressourcen, Problematiken, also wo wir einfach sehen, das war vor der Pandemie schon so und jetzt kann man weniger Belastungen ausgleichen und Belastungen im System der Familie verarbeiten. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel eben in sozial benachteiligten Stadtteilen mehr Problematiken, aber auch bei Alleinerziehenden, bei Menschen, die ohnehin schon weniger Ressourcen haben für ihre Familien. Und das muss erkannt werden und da sollte es so gesagt so niedrigschwellig wie möglich laufen. Und dafür sind Schulen und Kitas, die offen bleiben, so wichtig, denn die Fachkräfte, die auch dort sind, können solche Risiken auch erkennen und möglicherweise Hilfsangebote an Hilfsangebote weiterleiten oder selbst vielleicht Hilfe bieten, Vertrauensansprechpartner in Schulen, in Kitas, in Stadtteilen für Eltern und Familien, die verzweifelt sind, auch anbieten. Mhm. Und da ist wichtig, zum Beispiel als BZGA haben wir hier, das ist natürlich von der Bundesebene bis auf die, sag ich mal, kommunale oder Vor-Ort-Ebene runterzukommen, nicht so einfach. Aber wir haben beispielsweise jetzt ein neues Angebot auf zusammengegencorona.de, wo wir Vorträge, Interviews für Fachkräfte in Kitas und Schulen zum Beispiel haben, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt, wo wir für Lehrer und Kita-Fachkräfte erklären, worauf es ankommt, was für Symptome der psychischen Gesundheit da wichtig sind und was sie machen können. Ja.
Das noch mit auf den Weg gegeben für alle Interessierten. Freya de Bock von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ganze Angebot findet man dann auf ihren Webseiten. Danke Ihnen erstmal, dass Sie bis hierhin mitgemacht haben. Alles
Vielen
Gute.
Vielen Dank. Ja. Tschüss.
Tschüss. Lea und Schwalbe, wir haben gehört, welche Probleme psychischer und physischer Art auftreten können, vermehrt auftreten, wenn wir auf Ihren Alltag schauen. Sie sind 18 Jahre alt, erleben da wie viel Normalität? Also in Anführungszeichen muss man ja sagen, Normalität. Was ist zurückgekehrt? Was hat sich neu sortiert? Wo finden Sie Ihren Ausgleich, den wir ja gerade gehört haben, den wir alle brauchen?
Also ich glaube, dass die Schulen Gott sei Dank erstmal wieder ein ganzes Stückchen in die Normalität zurückgekommen sind. Also wir erleben das im Moment, dass abgesehen von Quarantäneanordnungen erstmal keine flächendeckenden Schulschließungen mehr stattfinden. Das ist auch etwas, was wir als Schülervertreter wieder gemerkt haben, dass das ganz wichtig ist, dass das nicht nochmal kommt. Die Zeit der Schulschließungen hatten wir in den letzten 2 Jahren oft genug und das hat genau zu den Dingen geführt, die jetzt auch schon öfter genannt wurden, zu psychischen Problemen, zu auch enormen Lernrückständen. Das muss in der nächsten Zeit nicht nochmal so geschehen und es wird eben auch mit jeder Zeit wieder schlimmer, die da noch dazukommt.
Mhm. Schule schafft auch Sorgen Struktur im Alltag. Mhm.
Definitiv. Also es ist zwar auch so gewesen, wenn ich mich so an meine eigenen Erfahrungen in der Zeit der ersten Schulschließungen erinnere, dass man erstmal so dachte, okay, es könnte irgendwas Innovatives sein. Also es ist irgendwas Neues. Die Lehrerinnen und Lehrer mussten sich neue Formate ausdenken. Die Bildungsministerien waren endlich mal dazu gezwungen, wirklich ihre digitalen Formate auszubauen.
Digitalisierung hat einen Schub erlebt, ja. Mhm.
Genau, aber trotzdem hat man halt gemerkt, dass es immer noch ganz viele Fehlentscheidungen gab. Ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel durch den Landesdatenschutzbeauftragten in Thüringen Lehrer, ja nicht verklagt, aber es wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, weil in der Zeit, wo es noch keine offiziellen Möglichkeiten für Videokonferenzen gab, auf die etwas umstrittene Plattform Zoom zurückgegriffen hat. Oder ich war persönlich auch davon betroffen, der Landesdatenschutzbeauftragte hat gegen mich ein Verfahren eingeleitet, weil wir als Landesschülervertretung gesagt haben, wir wollen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, in dieser schwierigen Zeit Fragen direkt an den Bildungsminister zu stellen, das auf einer Plattform, wo eben auch junge Leute aktiv sind, nämlich auf Instagram.
Das läuft auch noch, aber der Bildungsminister hat sich hinter Sie gestellt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, das Verfahren gegen mich wurde dann eingestellt und läuft jetzt offiziell noch gegenüber dem Thüringer Bildungsministerium bzw. dem Thüringer Bildungsminister. Allerdings gab es jetzt auch längere Zeit keine Neuigkeiten mehr. Also ich vermute, dass das irgendwie so auslaufen wird. Aber es ist natürlich in dieser Pandemiezeit immer wieder es hat die Leute enorm nach hinten geworfen. Sie wollten irgendwas Neues machen und wurden dafür im Endeffekt bestraft. Und dann war es eben auch so, dass im Laufe der Zeit Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, je länger das ist, desto weniger tut das auch wirklich gut. Und dann kamen psychische Probleme, dann kamen diese Lernrückstände auf und es hat eben gerade die auch hart getroffen, die ohnehin schon vorher Probleme im Schulalltag hatten.
Patricia Fink, Schülerin, ebenfalls 18 Jahre jung, Übungsleiterin Kinderturnen und aktiv in der Sportjugendkreis Coesfeld. Wenn Sie von März 2020 auf heute springen, was würden Sie sagen? Wie viel Alltag ist da wieder drin? Wie erleben Sie das?
Ich sag mal so, das, was da im Alltag ist, das ist höchstens Alltag geworden. Das Turnen können wir wieder machen, wenn auch unter Auflagen. Und das nervt, aber an sich ist es möglich und das tut auch allen sehr gut. Das Problem ist aber, dass, wenn ich vor allem in die Verbandsarbeit schaue, dass wir einfach unfassbar kleine Gestaltungsräume haben. Durch die Pandemie ist es alles so engmaschig nur noch und dadurch, dass auch dieser Reiz von wir treffen uns auf irgendeiner Videoplattform oder irgendwo digital so langsam echt verloren geht, ist das eigentlich kaum nicht mehr möglich. Und somit fällt auch irgendwo das eigene Engagement in so eine Frustrationsphase, wo total, wo man eigentlich nur noch so diese Standardsachen macht, in Anführungsstrichen, und sich fast schon gar nicht mehr traut, innovativ zu denken, aufgrund dessen, weil man eine enorme Unsicherheit hat.
Julian Schmitz, Kinder- und Jugendpsychologe und auch Kämpfer für Ihre junge Klientel. Wir sind über einen Twitter-Aufruf auf Sie gekommen. Da haben Sie geschrieben, dass Sie täglich Kinder und Jugendliche abweisen müssen. Das psychosoziale Versorgungssystem sei längst kollabiert, haben Sie da geschrieben. Gut 2 Wochen ist das her. An wen haben Sie diesen Warnruf gerichtet?
Ja, genau das habe ich geschrieben. Ich habe gestern auch geschrieben, dass wir gestern ein Erstgespräch an eine Familie vermittelt haben, die seit Beginn der Pandemie jetzt 2 Jahre auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch gewartet hat. Und das ist einfach die Realität, dass die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen schon vor der Pandemie, aber in der Pandemie sich wirklich auch dramatisch zugespitzt hat. Und ja, wir haben eine Zunahme, wir haben gerade auch nochmal Daten dazu erhoben bundesweit, eine Verdopplung der Wartezeiten auf psychotherapeutische und psychiatrische Erstgespräche und Therapieplätze. Das ist natürlich insbesondere in einer Phase von Kindheit und Jugend, in dem so viele ganz wichtige Entwicklungsschritte vollzogen werden müssen, in dem einfach, ja, es auch eine sehr vulnerable Phase der menschlichen Entwicklung ist. Wir einfach da ganz wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche nicht nur psychotherapeutisch, sondern auch auf anderen Wegen die richtige Unterstützung bekommen. Und ich finde, das wurde und wird nach wie vor politisch viel zu wenig gesehen. Die ganze Debatte um Infektionsschutz und Kinderschutz ist aus meiner Sicht auch politisch total unterkomplex geführt worden, schon von Anfang an. Es war immer die, und auch jetzt, die Diskussion Schule auf oder Schule zu, aber das trifft überhaupt nicht den Kern der Problematik oder überhaupt nicht den Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen. Um da nochmal ein Beispiel zu nehmen, als es die großen Schulschließungen gab, 2020, 2021, haben wir gesehen, dass es Familien gibt und Kinder und Jugendliche gibt, die durch diese Schulschließungen auch gut durchgekommen sind. Es gibt auch Familien, die haben das auch als positiv erlebt, das muss man auch sagen, also auch familiärer Zusammenhalt. Aber es gibt eben, so wie auch die Kollegin aus der von der BCDA gesagt hat, es gibt einfach Familien, die in eine ganz massive Gefährdungssituation gekommen sind, beispielsweise psychisch kranke Familien oder häufig auch Familien mit Sprachbarrieren, Familien aus bildungsfernen Schichten. Und die hat man einfach, die hat man einfach ignoriert, obwohl von Schulsozialarbeit, aus der Kinder- und Jugendpsychologie darauf hingewiesen wurde, dass es als ein ganz einfaches Beispiel, man hätte einfach zum Beispiel die Notbetreuung nicht nur daran orientieren müssen, ob Eltern in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, sondern ob Kinder nachweislich, wie zum Beispiel durch einen Kinderarzt festgestellt, durch Distanzunterricht gefährdet sind und daran zum Beispiel eine Notbetreuung orientieren. Und das ist ganz lange nicht passiert.
Irgendwann dann schon vereinzelt, zumindest weiß ich es, dass das dann geschaut wurde, wo muss man tatsächlich auch in den Schließungen die Schulen doch in einem bestimmten Bereich offen lassen. Mhm. Wenn Sie das so hören, was Leon Schwalbe und Patricia Fink auch geschildert haben, wie schwierig es ja auch ist, einen Alltag herzustellen und Ausgleich zu schaffen. Ja. Man muss ja eigentlich auch präventiv denken als Gesellschaft. Sie sind da eigentlich schon einem Punkt, wo die Kinder und Jugendlichen akut Hilfe benötigen. Ja. Wenn wir vorher ansetzen, was erwarten Sie von der Gesellschaft, von der Politik? Sie haben gesagt, Schulen auf, Schulen zu, Debatte, die trifft nicht den Kern. Müssen wir da viel breiter ansetzen? Auch eben auf die Freizeit schauen bei den Jugendlichen?
Ja, absolut. Das ist ja jetzt auch zur Sprache gekommen. Es ist nicht nur Schule, sondern das, was Kinder und Jugendliche und auch die beiden, die jetzt hier auch in der Sendung sind, ja ganz eindeutig schildern, dass die Freizeit, die sozialen Kontakte ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind von psychischer Gesundheit. Und hier ja, Infektionsschutz und Kinderschutz gemeinsam zu denken und hier auch Abwägungen zu treffen und für mich gehört es auch dazu, aktuell sagen wir ja, oder sagt die KMK, die Schulen bleiben offen. Und wenn wir jetzt schauen, und die Freizeitangebote, was passiert denn aktuell? Aktuell ist es so, dass Omikron, wie beispielsweise in Berlin, die Kitas und die Schulen schließt. Das heißt, es ist eigentlich ein leeres Versprechen und man hat nicht ehrlich hingeguckt und man hat keine alternativen Konzepte eben geschaffen. Wie kann man zum Beispiel trotzdem über einen besseren Infektionsschutz zum Beispiel Schulen offen halten? Wie kann man alternative Freizeitangebote vielleicht noch irgendwie draußen ermöglichen. Und das meine ich mit, dass auch im Bereich der Freizeit und im Bereich der Schule die politische Diskussion total unterkomplex geführt wurde. Und wenn wir über das Thema Prävention sprechen, es gibt ja dieses Konzept Aufholen nach Corona, dieses große Paket. Da sehen wir einfach,
dass die Regierung aufgeworfen, ja.
Genau das, was da drin ist, das ist absolut unzureichend. Also wenn wir schauen, da sind einmalig 200 Millionen für Schulsozialarbeit. Es ist ganz eindeutig, dass wir niederschwellige Präventionsangebote brauchen an den Schulen, weil das, was Kinder und Jugendliche in den letzten 2 Jahren erlebt haben, das wird uns noch die nächsten Jahre begleiten. Und das muss an den Schulen adäquat begleitet werden in einem gestuften präventiven Konzept. Und da reicht es nicht, wenn wir einmal pro Kind 7 Minuten Schulsozialarbeit investieren, sondern es braucht wirklich eine sehr nachhaltige Investition in die Strukturen der Bildung und in die Strukturen der psychosozialen Versorgung.
Und wir greifen das auch noch mal intensiver auf, also was da jetzt auch von Politik und Gesellschaft kommen sollte, damit es den Kindern und Jugendlichen in dieser ja doch schwierigen Corona-Zeit einigermaßen gerecht wird, was sie auch benötigen. Heute gibt es nach einem weiter von der Pandemie geprägten Schuljahr in manchen Bundesländern Halbjahreszeugnisse. Nicht alle freuen sich darauf. Da kommt jetzt nochmal ein zusätzlicher Stress möglicherweise. Zeugnisangst ist nicht so selten. Ja, Verunsicherung und Sorge durch die Pandemie kommen dazu. Unterrichtsausfall durch Quarantäne etwa. Der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein, der hat gerade auch aufmerksam gemacht darauf und auf das Betreuungsangebot Nummer gegen Kummer hingewiesen. In den zurückliegenden Monaten für Kinder und Jugendliche vielleicht umso wichtiger eine Anlaufstelle für Sorgen und Nöte in dieser Corona-Krise. Dazu kann uns jetzt Anna Zacharias mehr sagen vom Verein Nummer gegen Kummer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was würden Sie sagen, wie beeinflusst Corona Ihre Arbeit? Wie stark ist da die Nachfrage angestiegen?
Also Corona beeinflusst unsere Arbeit schon sehr. Wir haben seit März 2020 können wir einen Anstieg an Beratungszahlen bei uns verbuchen. Vor allem in der Online-Beratung für Kinder und Jugendliche, die wir anbieten und auch am Elterntelefon. Und wir sehen also das, was die Beteiligten hier auch schon genannt haben, wie die Auswirkungen von Corona sind. Wir können das ganz gut an den Themen, die Ratsuchenden bei uns schildern, erkennen. Wir erfassen jedes Gespräch, was bei uns eingeht, statistisch und werten es dann zum Jahresende aus. Und da können wir zum Beispiel sehr gut dran erkennen, wie sich beispielsweise bei den Kindern und Jugendlichen Themen verschoben haben im Laufe der Pandemie. Also wir sind ein themenoffenes Beratungsangebot. Das heißt, Kinder und Jugendliche oder auch Eltern können sich zu allen Fragen, Problemen oder Sorgen, die sie haben, an uns wenden. Das ist altersbedingt, sind das oft sehr schambesetzte Themen. Deswegen sind wir auch ein anonymes Beratungsangebot. Und in den vergangenen Jahren war es immer so, dass die Themen Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität oder Auseinandersetzungen mit der Eltern-Kind-Beziehung, dass das so die Hauptthemen waren. Und wir konnten jetzt sehen, dass also diese Themen natürlich auch nach wie vor bei uns an den Beratungsangeboten ankamen. Aber vor allem die Themen psychischen Problemen, insbesondere Einsamkeit, das war ja auch das, was eben schon mal von dem Herrn Schwalbe und von Frau Fink auch genannt wurden. Konflikte innerhalb von Familien und leider auch Gewalterfahrungen, dass diese Themen bei uns dominieren.
Was würden Sie sagen, beeinflusst den Alltag der Kinder und Jugendlichen doch so sehr, dass es sie belastet und sie zum Hörer greifen müssen? Sie sagen, Einsamkeit ist es, Gewalt in der Familie, mit Blick auf den Alltag auch der Kinder und Jugendlichen. Was ist es da? Was sind so vermutlich ja auch kleine Dinge, die aber immer wiederkehrend dann doch irgendwann zermürben?
Ja, ich denke, das ist eine große Unsicherheit momentan, ne? Wie es letztendlich uns allen ja eigentlich geht, dass auch die Kinder in dieser Pandemie eine enorme Unsicherheit erfahren. Also man muss ja eigentlich konkret sagen, es ist ja auch nichts planbar und es wird auch nichts konsequent irgendwie durchgeführt oder angeboten. Und die Kinder entwickeln auch teilweise diffuse Ängste. Also ich kann ein Beispiel nennen, wo ne, ein Kind uns am Telefon sagt, dass es jetzt zum Beispiel die Maske, dass es für sich beschlossen hat, die Maske, weil das ja der einzige Schutz vor Corona letztendlich ist, rund um die Uhr tragen möchte, dass es gar nicht mehr ausziehen möchte. Und,
also auch zu Hause?
Genau, also wirklich permanent. Und ich kann das selbst auch bestätigen. Ich bin selber Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern und wir haben hier Besuchskinder gehabt, die in die Klassen meiner Söhne gehen und die Kinder haben wirklich die ganze Zeit die Maske hier aufgehabt zu Hause, weil sie solche Sorge hatten, nochmal in eine Quarantänesituation zu kommen. Also ich glaube, ne, dieses diese große Unsicherheit plus, dass viele Kinder natürlich auch die Unsicherheit der Eltern bemerken. Also es ist ja eine Situation, die wir parallel gleich erleben. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz dicker Punkt. Also sonst erleben oder rufen uns ja Kinder an, die mitten in bestimmten Entwicklungsprozessen stecken, die vielleicht Liebeskummer haben oder Probleme mit Freundschaften. Da sind Eltern ne, vielleicht auch manchmal gute Ansprechpartner oder können dann gemeinsam mit den Kindern ins Gespräch gehen und Lösungen finden. Aber wir haben ja im Moment selbst keine Lösung für die Situation und das erleben Kinder natürlich auch, ne? Dass wir ja mehr oder weniger ohnmächtig dem gegenüberstehen und auch überfordert sind mit der Situation.
Julian Schmitz, als Kinder- und Jugendpsychologe, ich habe mich das in der Pandemie immer mal wieder gefragt, wie geht es eigentlich jungen Menschen, die ja jetzt raus wollen, die Freunde treffen wollen, die sich ausprobieren müssen? Das ist ja eine ganz wichtige Phase, auch das haben Sie schon angesprochen. Was würden Sie sagen, was macht das tatsächlich in der Entwicklung mit den jungen Menschen, wenn sie diese Zeit, die ja doch so wichtig und so kurz ja auch nur ist, ja nur ein kleines Fenster in der Pandemie verbringen?
Ja, ich glaube, für viele Kinder und Jugendliche ist in dieser Zeit wirklich eine Pausetaste gedrückt worden. Und wenn Sie fragen, wie die sich fühlen, dann haben wir dazu ja auch Daten. Also beispielsweise die COPSI-Studie, die eben zeigt, dass Kinder und Jugendliche sich häufiger traurig fühlen, dass sie sich auch, hat ja auch Herr Schwalbe gesagt, sich sozial isoliert fühlen, abgeschnitten. Auch immer die Frage, wann hört das auf? Ängste haben vor der Infektion, aber auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit, hört das vielleicht nie wieder auf? Und das hinterlässt natürlich Spuren. Und auch in dieser Entwicklungsphase schulische Bildung extrem wichtig ist und in dieser Zeit jetzt sehr viel über diese Pausetaste sozusagen große Bildungslücken entstanden sind. Und das Schlimme ist eigentlich, finde ich, dass wir von Kindern und Jugendlichen erwarten, dass wenn es jetzt weitergeht, also wenn die Schulen jetzt wieder aufgehen oder wenn man sagt, jetzt werden Freizeitangebote wieder angeboten, dass sie dann wieder sozusagen normal funktionieren sollen. Also dass man sagt, jetzt ist die Schule doch wieder auf, jetzt geht doch wieder alles im Sommer, jetzt darfst du aber keine Probleme mehr haben, jetzt darfst du nicht mehr schlecht gehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz fatale Sicht, weil das auch nicht der Realität entspricht, das, was wir auch aus der Cosmo-Studie gehört haben, dass Kinder und Jugendliche, solange diese Pandemie anhält und auch wenn sie irgendwann mal, was immer das auch bedeutet, beendet sein wird, diese Folgen, das, was Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag erlebt haben, noch lange nachwirken wird. Und wir da, glaube ich, eine gesellschaftliche Milde auch brauchen, mit dieser Generation umzugehen und das anzuerkennen, dass diese Kinder eine lange Zeit in einer psychischen, aber auch sozialen Ausnahmesituation groß geworden sind und dass wir dem einfach adäquat und mit Milde begegnen müssen.
Mhm. Die Studien zeigen auch, dass die Kinder und Jugendlichen sehr unterschiedlich mit dieser Anspannung auch zurechtkommen. Das hat Frau Freier de Bock ja auch schon mal angesprochen. Wir sprechen da auch gleich nochmal drüber, was Sie gesagt haben, diese lange Zeit, die noch die Pandemie nachwirken wird. Ich habe Sie aufgerufen, die 00800 4464 4464 zu wählen. Gerne auch jüngere Hörerinnen und Hörer ermuntern wollen. Und einer ist uns gefolgt, 19 Jahre alt, ein Abiturient. Nein, Abitur unter Corona gemacht und jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Tag in die Runde. Georg, mein Name. Ich habe mein Abitur größtenteils unter Distanzunterricht machen müssen. Ich bin da an sich auch ganz gut mit klargekommen. Zum Glück waren ja die sozialen Strukturen immer noch da. die Leute zu den Kursen zu sehen wenigstens und mit ihnen in Kontakt zu treten. Jetzt nach dem Abitur habe ich ein freiwilliges soziales Jahr begonnen in einer Pflegeeinrichtung. Momentan haben wir da einen Corona-Ausbruch, der das eh schon anstrengende FSJ noch belastender macht. Und gerade jetzt traue ich mich nicht, als Ausgleich mit meinen Freundinnen und Freunden zu treffen, aus Angst, diese eben auch noch anzustrecken, da gerade hier in Berlin auch die Inzidenzen ins Unermessliche steigen. Mhm. Genau, und ich merke, dass mich das in meinem Dasein doch durchaus belastet.
Ja, und da merkt man auch die Verantwortung, die Sie in sich fühlen, weil Sie in diesem in dieser Pflegeeinrichtung arbeiten. Was würden Sie sagen, für einen jungen Menschen, ist das zu viel?
Ja, manchmal gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, das könnte so sein. Zum Glück weiß ich, dass ich einen sozialen Rückhalt habe, der mich immer unterstützen würde, wenn ich merke, dass es wirklich zu viel sein würde und ich auch immer die Möglichkeit hätte, auch vom FSJ zum Beispiel zurückzutreten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mich auch auf eine Art motiviert, durchzuhalten und auch jetzt was zurückzugeben und zu helfen, weil gerade in so einer Zeit wie ja alle helfen müssen und alle auch Hilfe brauchen auf eine Art.
Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Alltag? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen. Würden Sie von Alltag überhaupt sprechen wollen?
Ich würde mir wünschen, dass das nicht unbedingt der Alltag wäre, um ehrlich zu sein. In dem Sinne, ich denke, eigentlich sollte das für Kinder und Jugendliche anders aussehen und wir sollten freier sein und uns ausleben können und das machen können, was wir wollen. Und ja, ich würde mir durchaus mehr wünschen, dass so wie die Jugendlichen sich zurückgehalten haben, jetzt auch der Rest der Gesellschaft das immer zurückgibt und uns auch zeigt, dass wir auch unser Leben leben sollen und dürfen und können.
Danke für diesen Appell, den wir auch aufgreifen werden. Noch nach den Nachrichten in der Zeit nach 11 werden wir weitersprechen über die Frage, wie Kinder und Jugendliche die Pandemie derzeit erleben. Bis gleich.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen zum dritten Teil dieser Lebenszeit, in der wir über den Alltag von Kindern und Jugendlichen nach 2 Jahren Pandemie sprechen. Patricia Fink, Schülerin, 18 Jahre alt, knapp zwei Jahre sind es Pandemie. Das ist in einem solchen Alter eine wertvolle Zeit, eine zumindest in Teilen, würden Sie sagen, auch verlorene Zeit für Sie. Wir haben gehört, es ist wie eine Pausetaste, die dafür die jungen Menschen gedrückt wird. Empfinden Sie das so?
Ja, so kann man das schon sagen. Also natürlich gibt es immer mal wieder Ersatzangebote und die werden auch, also alle Vereine geben sich größte Mühe, da irgendwie was auf die Beine zu stellen. Aber auch aber für einen persönlich ist es natürlich nicht das, was es einmal vor der Pandemie gewesen ist. Das, was noch dazu kommt, ist, dass man sich einfach nicht wahrgenommen fühlt. Die gerade wurde es ja schon angesprochen. Mhm. Von Seiten der Psychiatrie, dass vom Herrn Schmitz, dass dass diese Komplexität der Diskussion gar nicht wirklich ausgeschöpft wird. Ich würde gerne einen Lösungsvorschlag präsentieren. Das gerne. Problem ist, dass aus meiner Sicht Kinder und Jugendliche vor allem als SchülerInnen gesehen werden und das war es dann auch. Mhm. Das Problem ist, aber wir sind mehr und das Problem ist aber, dass wir das nicht zeigen können. Und jetzt fällt auf, eigentlich an was es schon davor immer mangelte. Zum Beispiel öffentliche Plätze für Kinder und Jugendliche oder auch echte Beteiligungsformen. Unter den Top 3 Forderungen der Sinus-Studie aus dem Oktober 2021 ist die Forderung, Anliegen ernst nehmen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht an den letzten Kindergipfel erinnern. Die Wirtschaft wird oft und wurde über den ganzen Zeitraum der Pandemie über die Interessen der Kinder gestellt. Das Beispiel, dass zum Beispiel nur Kinder von systemrelevanten Berufen in eine Betreuung dürfen, ist nur eins. Dabei sind unsere Interessen genauso legitim. Diese Vernachlässigung wird und das startet jetzt schon zu einem Vertrauensverlust in die Politik führen. Dass sich das langfristig auswirkt, ist klar. Und Hinzu kommt noch, dass Politikkinder und Jugendliche nie so wirklich gewohnt war. Man hat sich darauf irgendwie geeinigt, dass erwachsene Beteiligungsformen schon irgendwie auf Kinder und Jugendliche passen. Dem ist nicht so. Ein Jugendparlament löst bei weitem nicht alle Probleme. Natürlich, das ist eine schöne Möglichkeit, aber sie passt nicht auf die Bedürfnisse von uns. Flexiblere Teilnahmemöglichkeiten müssen gegeben sein, und das ist es nicht. Es sei denn natürlich, man sagt, Politik ist halt auch nur eine Sache für Profis.
Leon Schwalbe, Sie sind Sprecher der Landesschülervertretung Thüringen und Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz, also der ständigen Konferenz der Schülervertretungen der Länder. Sowas wie eine überregionale Stimme quasi der Schülerinnen und Schüler. Ich würde Sie gerne gleich auch nochmal auf die Rolle der Politik ansprechen. Wir hören aber erst einmal die 16-jährige Lea, die wir eingangs schon mal kurz gehört haben, die jetzt nach den vielen Pandemiemonaten auch irgendwie desillusioniert wirkt.
Es gab eine Zeit, wo ich einfach relativ viel zu Hause gehockt habe mit der Familie, was auch das Gegenteil von dem war, auf was ich eigentlich Lust hatte. Und wir hatten Schule, aber auch nur alles Negative an Schule, und alles Gute an Schule heißt Freunde jeden Tag sehen, ging nicht. Und ich glaube, jedem meiner Freunde ging es zwischendurch schon mal echt scheiße. Und manchmal denke ich mir, wie unverhältnismäßig das ist, wie viel diese Zeit uns geschadet hat im Vergleich dazu, wie doll uns vielleicht die Krankheit geschadet hätte. Also klar ging es hauptsächlich darum, die Risikogruppen zu schützen, aber eine der größten Risikogruppen, und zwar ältere Menschen, scheißen irgendwie ziemlich darauf, wie es für uns weitergeht. Und ich finde es auch manchmal unverhältnismäßig, wenn man bedenkt, was wir gerade irgendwie auch für andere Probleme haben und was für eine riesengroße andere Krise auf uns zukommt. Und da hat man manchmal das Gefühl, irgendwie nicht so richtig beachtet zu werden, und hatte in dieser Zeit auch manchmal das Gefühl, einfach ein bisschen vergessen zu werden. Aber ich glaube, es ging uns allen teilweise so. Und ich frage mich einfach auch manchmal für mich selber, wo ich jetzt stehen würde, wer ich jetzt wäre, was für Menschen ich kennengelernt hätte und was für Erfahrungen ich gemacht hätte, wenn es diese Zeit nicht gegeben hätte. Aber das bringt natürlich nichts, so zu denken. Wir müssen jetzt irgendwie das Beste daraus machen. Aber es war nicht immer einfach.
Leon Schwalbe, wenn Sie diesen Ton hören, also mich hat das auch ein bisschen ergriffen, auch diese Schilderung, wo wäre ich, wenn es diese Zeit jetzt nicht gegeben hätte? Das ist eine Frage, die man sich ja als junger Mensch durchaus stellen kann. Welche Chancen sind da verpasst? Hat sie Ihnen da auch ein bisschen aus der Seele gesprochen?
Ja, definitiv. Also ich kann auch das bestätigen, was Patricia Fink vorhin gesagt hat. Das ist so, dass immer wieder über Schülerinnen und Schüler oder auch über Jugendliche und Kinder gesprochen wird, aber eben nicht mit diesen entsprechenden Personen. In Thüringen, in der Schülervertretung, in der ich übrigens mittlerweile nicht mehr bin, aber das ist auch noch nicht allzu lange her, waren immer wieder wir es, die auf das Ministerium zugehen mussten, die gesagt haben, ja, wir haben hier Positionen, wir wollen, dass das auch irgendwie berücksichtigt wird, wir wollen auch gerne in Gespräche gehen über die aktuellen Maßnahmen, die beschlossen wurden, über die Probleme, die Kinder und Jugendliche haben. Und es kam kaum irgendwie ein Zukommen seitens der Politik auf uns selbst überhaupt. Und dann ist es auch immer wieder so, dass viele Menschen denken, sie sprechen im Interesse von jungen Menschen. Auch lustigerweise immer wieder Eltern und Lehrerinnen und Lehrer, die meinen, sie wüssten viel besser, was Schüler, Kinder und Jugendliche eigentlich wollen. Und dann erfahren wir auch von denen immer wieder Kritik, werden teilweise auch angefeindet von denen für Positionen, die wir so beschlossen haben. Und das sind dann immer wieder so Momente, wo ich mir denke, ja, wir sind eine Interessenvertretung. Wir wollen das Beste für die Schülerinnen und Schüler, die wir vertreten, irgendwie erreichen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sich hinstellen und sagen, nein, das ist überhaupt nicht die Meinung, die Schülerinnen und Schüler haben. Und dann wird die Legitimität abgesprochen, obwohl wir es eigentlich sind, die oftmals dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler überhaupt eine Stimme in dieser schwierigen Zeit haben.
Die Anliegen auch ernst nehmen, wirklich spürbar ernst nehmen, was Patricia Fink ja auch schon geschildert hat. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen oder zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das hat Thilo Feucht gemacht, der jetzt in der Leitung ist. Er ist Schulleiter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was sind Ihre Beobachtungen, wenn Sie auf Ihre Schülerinnen und Schüler gucken?
Im Grunde genommen deckungsgleich mit dem, was ich jetzt gerade eben schon hören konnte, dann auch und macht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch persönlich betroffen, wenn ich sehe, dass Kindern und Jugendlichen in den letzten beiden Jahren erheblich Perspektiven aufgenommen wurden und insbesondere, dass ich habe den Namen jetzt leider vorhin nicht mitbekommen, weil die Schülerin gesagt hat, dass sie sich fragt, wo wäre ich eigentlich, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wenn der Lockdown nicht gewesen wäre. Das sind Erfahrungen, die ich durch Gespräche mit SchülerInnen bei uns an der Schule dann auch selbst auch machen konnte oder das, was man die Beratungslehrerin bei uns an der Schule rückmelden. Gerade so was diesen sozial-emotionalen Bereich anbelangt, haben die SchülerInnen in den letzten beiden Jahren erheblich gelitten. Und ich stimme da auch vollkommen zu, dass letztlich dann auch die Politik zwar immer wieder betont, wie wichtig ihnen es wäre, dass gerade jetzt die Jugendlichen in der Pandemie nicht vergessen werden, aber sie werden effektiv vergessen. Es läuft einiges wirklich auf Kosten von der jungen Generation und ich finde es höchst bedenklich. Also die Zunahme jetzt an psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen in den letzten beiden Jahren ist eindeutig auf die Lockdowns zurückzuführen. Und wenn ich das jetzt bei unserem Gymnasium betrachte, wir sind im ländlichen Raum, wo viele in Anführungszeichen behüteten Verhältnissen aufwachsen, wo die Welt, wie es so schön heißt, noch einigermaßen in Ordnung ist. Viel Bildungsbürgertum, die Kinder werden einigermaßen gut aufgefangen, sind digital gut versorgt, wir sind als Schule gut ausgestattet. Aber ich habe mit einem Kollegen von einer Bergrealschule, also sprich Hauptschule, jetzt hier in der Gegend gesprochen, schon nach dem ersten Lockdown, der gesagt hat, wenn die nochmal die Schule zumachen, dann verliere ich eine gesamte Generation. Er war höchst betroffen als Schulleiter und ich denke auch der zweite Lockdown, da haben wir insbesondere in Brennpunktbereichen extrem viele Kinder verloren. Denen wurden Perspektiven kaputt gemacht und das finde ich ganz, ganz tragisch und da muss auch unglaublich viel passieren. Es müsste dringend der Beratungsbereich ausgebaut werden an Schulen. Das können nicht nur die Sozialarbeiter machen. Es wäre wichtig, dass es auch LehrerInnen sind, die auch wissen, worum es geht, wenn es um den Unterricht geht. Das Kognitive ist das geringere Problem. Das kann man auffangen. Das ist gar kein Thema. Aber das Sozial-Emotionale ist auf der Strecke geblieben. Und da ist viel kaputt gegangen. Sehe ich bei meinen eigenen Kindern auch, dass die massiv darunter gelitten haben. Und deswegen, wenn Herr Meidinger als Vorsitzender des Lehrerverbandes dann immer spricht, wie wichtig es wäre, dass die Schulen sicher sind und dass man sie deswegen dann in Lockdown schickt, dann denke ich, ja, es ist eine Interessensvertretung und es ist definitiv nicht meine. Also ich bin sehr für die Öffnung von Schulen, für die Präsenzpflicht. Wir können uns entsprechend absichern und sind dann auch keine Hotspots, auch wenn gerade die Inzidenzen hochgehen.
Ich würde da gerne nochmal eingreifen, weil was Sie schildern, ist ja diese Gratwanderung, die Politik auch durchführen musste, nämlich zu entscheiden. Infektionsschutz einerseits, Kinderschutz andererseits. Die Debatte lief sehr, sehr lange und sehr intensiv bei uns in Deutschland, in anderen Ländern, soweit ich weiß auch. Es ist dann letztendlich gesagt worden von der Bildungsministerkonferenz, die Schulen bleiben offen. Wir haben aber auch gehört, Omikron macht die Schulen dann zum Teil wieder zu. Würden Sie sagen, diese Schuldiskussion ist eine Stellvertreterdiskussion? Wir haben die eigentlich vielleicht sogar falsch geführt, weil wir zu wenig auf die Kinder und Jugendlichen dabei geguckt haben, die ja nicht nur Schülerinnen und Schüler sind.
Ein Stück weit mit Sicherheit, ja. Also Stellvertreterdiskussionen haben wir jetzt in den letzten beiden Jahren in Deutschland eigentlich eine ganze Menge erlebt. Und ein Problem der Politik und ein Problem der Kultusverwaltung ist nach meinem Dafürhalten auch, dass wie in vielen Ministerien unglaublich viele Juristen sitzen, die letztlich dann halt denen die Praxiserfahrung ein Stück weit dann auch fehlt. Ja, und es wäre von der Umsetzung her mit Sicherheit einiges ein bisschen leichter gewesen, wenn man mehr auf die Verbände auch gehört hätte, wenn man mehr auf die Schülerinteressen auch gehört hätte und mehr auf die wirklichen Interessen auch jetzt dann halt von den Kolleginnen, wenn man das mit eingebunden hätte, dann wäre es, glaube ich, leichter gefallen. Und das Schließen von Schulen, ich meine, klar, Infektionsschutz ist das eine. Ich hatte auch gestern eine interessante Diskussion mit einem Basisfach in Gemeinschaftskunde, wo wir die Impfpflicht mal diskutiert haben. Es ist ein ganz, ganz großes Solidargefühl bei der Schülerschaft da. Das finde ich fantastisch. Das ist eine tolle Entwicklung, die wir da jetzt in den letzten beiden Jahren auch beobachten konnten, die ganz klar eben auch sagen, wir haben eine Möglichkeit, uns als Gesellschaft zu schützen, dann sollten wir das letztlich auch tun für die Menschen in diesem Land. Und dann kann man nämlich auch alles aufmachen. Also die haben dann ganz klar einen Blick drauf. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich weiß natürlich nicht, inwieweit man das jetzt auf alle Jugendlichen übertragen kann, aber ich glaube schon ein Stück weit. Und dann wäre auch diese Diskussion, machen wir Schulen zu, lassen wir Schulen auf, gar nicht das Thema, weil man nämlich im Grunde genommen gesamtgesellschaftlich gedacht hätte.
Hätte? sagen Sie. Wir schauen nach vorne jetzt noch in dieser Ausgabe der Lebenszeit. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, eigentlich hatten Sie nur bis 11:15 Zeit. Jetzt sind wir schon bei 17 nach gelandet. Thilo Feucht, ein Schulleiter, der uns angerufen hat. Danke Ihnen dafür. Und ich gebe das mal in die Runde. Wir haben viele Zuschriften, die sich auf Schule beziehen, die sich aber auch tatsächlich auf die Frage beziehen, was haben wir falsch gemacht, was muss sich ändern? Und wenn wir perspektivisch sehen, das ist ja sicherlich wichtig. Eine Psychotherapeutin hat uns auch aus Dresden geschrieben, Diane Dörr, die sagt, sie ist in Dresden aktiv. Glücklicherweise durften ihre eigenen Kinder meistens in die Notbetreuung. Sie wünscht sich mehr Behandlungsplätze für die Kinder und Familien sowie niedrigschwellige Angebote zur Entlastung ohne lange Wartezeiten, denn diese sind in den Psychotherapiepraxen inzwischen sehr viel länger als vor der Pandemie. Julian Schmitz, Sie sind auch Kinder- und Jugendpsychologe an der Universität in Leipzig, Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie, sind auch aktiv, aber in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen leiten die Hochschulambulanz. Wenn Sie das auch hören, was wir jetzt alles besprochen haben, Blick zurück ist das eine, Blick nach vorne. Wie können wir den Kindern jetzt helfen, die vertane Zeit, die verlorene Zeit, die Pausetaste, all das wieder in Betrieb zu setzen?
Ja, ist eine wichtige Frage, ist natürlich auch eine schwierige Frage. Mhm. Auch die Frage, wie hört die Pandemie auf, wie lange geht sie noch weiter? Natürlich diese Pausetaste, wenn es geht. Beenden und
in der Pandemie möglichst beenden. Ne?
In der Pandemie möglichst auch beenden. Und das bedeutet aus meiner Sicht auch die Maßnahmen, die es gibt, die von den Fachverbänden zum Beispiel vorgeschlagen werden, von allen pädiatrischen Fachverbänden, wie man Schulen gut offen halten kann, also wie man den Infektionsschutz an Schulen so gestalten kann, dass möglichst wenig Kinder in Quarantäne gehen müssen, dass möglichst geringe Infektionszahlen sind. Da gibt es ja die S3-Leitlinie für sichere Schulen, die seit 1,5 Jahren von den pädiatrischen Fachverbänden überarbeitet und auch immer wieder gefordert wurden und in der KMK, also bei den Kultusministerien, nicht eine Erwähnung bisher finden, aber auch vom RKI beispielsweise gefordert werden. Das heißt, das, was wir ja sehen, das Problem entsteht aus der Pandemie. Und das heißt, diese Pandemie für Kinder und Jugendliche so gut auch zu kontrollieren, dass sie ihren Alltag möglichst gut leben können. Und dennoch werden weiter Belastungen da sein und uns auch weiter begleiten. Und die sind ja jetzt auch schon da. Es gibt einfach sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, sehr, sehr viele Familien, die keine Beratungsangebote haben, die keine psychotherapeutische Behandlung bekommen. Und diese Angebote müssen wir dann schnellstmöglich schaffen. Und das reicht nicht, wenn wir das am Ende der Legislaturperiode, es steht ja auch im Koalitionsvertrag, man will die Wartezeiten verbessern, aber wir bräuchten eigentlich seit gestern mehr Behandlungsplätze, mehr Beratungsangebote und die brauchen wir wirklich jetzt. Es gibt dafür auch beispielsweise von der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer und von der Bundespsychotherapeutenkammer wirklich ganz hervorragende Vorschläge, wie man ganz kurzfristig die Behandlungskapazitäten im psychosozialen Bereich erhöhen kann. Auch das wird politisch nicht diskutiert. Das ist genau das, was auch die SchülerInnen jetzt hier gesagt haben. Das Schicksal der Kinder und Jugendlichen wird politisch einfach weitgehend ignoriert und wird nicht gehört. Und das muss sich ändern.
Gerade was Sie auch sagen, die Sicherheit der Schulen, das diskutieren wir wirklich, wie Sie sagen, seit 1,5 Jahren. Ich würde sagen, sogar seit Beginn der Pandemie mit den ersten Schließungen. Und man hat gefühlt irgendwie den Eindruck, dass es immer nur um Lüften geht und Abstand halten und das war's. Ein bisschen was hat sich getan. Wir wollen nicht ganz unfair sein gegenüber der Politik. Wir haben keinen politischen Vertreter hier in der Runde. Aber Anna Zacharias ist uns noch zugeschaltet, die Sprecherin von Nummer gegen Kummer. Wir haben es gerade gehört, es fehlen Plätze, um den Kindern und Jugendlichen professionell zu helfen, wo es akut eben nötig ist. Sie machen ein niedrigschwelliges Angebot mit der Nummer gegen Kummer. Würden Sie sagen, auch das ist ein Eindruck, dass es vermehrt Kinder und Jugendliche sind, wo Sie sagen, die bräuchten eigentlich sehr viel intensivere Unterstützung als das sich aussprechen am Telefon, ein Ohr finden am Telefon oder auch bei der Online-Beratung?
Ja, das würde ich unterstreichen. Also es ist letztendlich so, wir sind in vielen Fällen erster Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche und viele Kinder äußern auch in der Beratung, dass sie die Situation oder das, was sie erlebt haben, oder ihre emotionale Situation jetzt das erste Mal jemandem so erzählen. Und Wir erleben aber schon auch, dass wir über die Jahre, also so wie Herr Schmitz es auch gesagt hat, das ist natürlich jetzt ein Problem, was durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde, aber was auch vorher schon da war, dass wir so ein bisschen ein Auffangbecken sind, ne, für Kinder, die ja auf einen Therapieplatz auch warten. Und das haben wir natürlich jetzt in der letzten Zeit verstärkt gemerkt. Einer unserer Aufträge ist es ja auch, also einmal die Kinder bei uns aufzufangen, Vertrauen aufzubauen innerhalb des Gesprächs, aufzuzeigen, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind und einfach eine vertrauensvolle Gesprächsbasis schaffen. Und dann auf der anderen Seite aber auch zu gucken, okay, was gibt es denn für Ressourcen? Also welche Möglichkeiten gibt es, das Problem für die Kinder und Jugendlichen dann zu lösen? Und ein Teil davon ist auch die Vermittlung in weiterführende Hilfen, wenn der Wunsch geäußert wird. Also dass wir gemeinsam mit den Kindern schauen, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es denn noch vor Ort? Und da sind wir auch in der letzten Zeit an unsere Grenzen natürlich gestoßen, vor allem in den Lockdown-Phasen, wo einfach gar keine Weitervermittlung möglich war. Und wir erleben auch, dass uns Kinder und Jugendliche sagen, ja, ich habe aber schon versucht, ne, einen Therapieplatz zu bekommen oder ich habe schon versucht, mich da zu melden, da komme ich nicht durch oder da komme ich nicht weiter. Also dass wir letztendlich ja, derzeit nicht nur die erste Anlaufstelle, sondern teilweise auch die letzte Anlaufstelle sind.
Und wir haben es hier mehrfach auch gehört. Es geht auch tatsächlich darum, mal anzuerkennen, was die jungen Menschen auch an Verantwortung gegenüber der Gesamtgesellschaft übernommen haben, in welche Rolle sie sich eingefunden haben auch. Darauf weist auch noch mal eine Hörerin hin, Bärbel Haude, die uns aus Göttingen geschrieben hat. Ganz am Anfang der Pandemie richtete die damalige Ministerpräsidentin von Norwegen, Erna Solberg, ausdrücklich und mit Nachdruck eine Rede an die Kinder und Jugendlichen, denen jetzt massive Opfer abverlangt werden würden. Sie sagte sinngemäß, das tue ihr ganz besonders leid und sie bitte sie alle um Verzeihung für diese belastete Lebenszeit. Das sagt sie, schreibt sie uns, das hätte sie in Deutschland in der Form nicht gehört. Patricia Fink, Anerkennung auch dessen, was Sie bisher in Kauf genommen haben in den zurückliegenden beiden Jahren und mit Blick voraus auch. Was erwarten Sie sich da auch von der Gesellschaft jetzt mal langsam?
Verständnis und Anerkennung dessen, dass wir etwas wissen und dass wir für uns selbst einstehen können. Wir sind gesellschaftliche Subjekte. Wir sind nicht etwas, über das geredet wird, sondern mit denen geredet werden kann. Und wir sind auch dazu fähig, Entscheidungen zu treffen. Es ist ehrlich gesagt eine Frechheit, wenn es heißt, ja gut, ihr macht dann das und das, aber so wirklich können wir euch da jetzt auch nicht helfen. Wenn wir es doch selbst am besten wissen. Wir sind, die Schule ist an sich der größte Ort der Fremdbestimmung. Und das wird während der Pandemie gerade auf die Spitze getrieben. Das wurde gerade schon angesprochen. Es wird erwartet, dass wir dass wir, sobald wir in die Schule kommen, dass wieder alles so läuft wie davor und kognitiv auch wieder auf dem Stand sind. Dass auch das nicht funktioniert, hat der Schulleiter, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Genau, hat das ja bestätigt. Es braucht ein breiteres Ohr und eine Höhe oder mehr Wahrnehmung der Interessen von Kindern und Jugendlichen durch zum Beispiel eine Wahlalterabsenkung. Das wäre eine nachhaltige Maßnahme, die echte Kinder- und Jugendpolitik und vor allem echte Kinder- und Jugendbeteiligung beweisen würde. Sonst lässt sich alles, was drunter fällt, leider als Scheinbeteiligung auch abzeichnen.
Wenn wir mal auf diese politische Diskussion einerseits schauen, aber auch auf das, was noch vor uns stehen kann. Wir wissen ja alle nicht, wir haben keine Glaskugel, wir wissen nicht, wie die Pandemie sich entwickelt. Leon Schwalbe, Sie sind Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz. Mit anderen Vertretern der Bundesschülerkonferenz habe ich in anderen Sendungen auch schon darüber gesprochen, wie wenig Beachtung auch diese Institution gefunden hat im Laufe der Pandemie, wie wenig Einladungen da erfolgt sind, auch seitens der Politik, um sie zu beteiligen, um sie wenigstens zu hören. Wie sehen Ihre Erwartungen jetzt aus, wenn wir auf eine noch relativ junge Bundesregierung schauen?
Wir hoffen natürlich, dass das besser wird und sind da in erster Linie erstmal optimistisch, dass da jetzt auch die Gesprächsanfragen kommen, dass wir in Zukunft
sind aber noch nicht gekommen.
Wir sind tatsächlich in Kontakt mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass er dafür zuständig ist. Das deutet sich an, dass da schon mal wesentlich mehr geschehen kann, als das in der Vergangenheit passiert ist. Also wir sind da wirklich optimistisch, dass sich das ändern kann. Auch ist jetzt die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz gewechselt. Auch da ist bereits Kontakt aufgenommen worden und wir hoffen, dass wir da in stärkeren Kontakt gehen können. Allerdings muss man auch dazu sagen, aus der aus Erfahrungen der vergangenen Zeit ist es natürlich so, dass wir sagen, ja, da ist nicht wirklich viel passiert und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, da wirklich was wesentlich besser machen zu können, weil es war eben kaum so, dass überhaupt davon zugegangen wurde, dass unsere Meinung da gerade auf Bundesebene in irgendeiner Form wirklich Gehör gefunden hat.
Und wir haben in dieser Sendung auch erfahren, dass die emotionale Angelegenheit einfach auch wenig beachtet wurde. Es wurde viel auf Schule geschaut, auf die kognitiven Elemente, aber wenig auf das Emotionale. Würden Sie sagen, das hat sich vielleicht schon ganz leicht verändert? Sie werden da mehr gesehen?
Bin ich mir unsicher. Also wenn ich jetzt auch im Moment schaue, was an den Schulen läuft, dann sehen wir ganz klar die Fokussierung auf das Nötigste an den Schulen. Also dass wirklich Unterricht gegeben wird und irgendwie Bildung vermittelt wird. Aber wir haben seit 2 Jahren eigentlich keine Wandertage mehr gehabt. Es finden keine Klassenfahrten statt. Diese ganzen Angebote, die dafür sorgen, dass sich eine Klasse bildet, dass man untereinander sich versteht, dass sich Freundschaften ausbilden, das alles fällt irgendwie weg und man betrachtet Schule als reine Bildungsinstitution in dieser Pandemie. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler und das ist auch etwas, das man sehr kurzfristig lösen kann, einfach auf diese alten Strukturen wieder zurückzugreifen. Aber da muss eben auch der Ort Schule an sich sicher sein und dafür gesorgt werden, dass es kein Hotspot wird, so wie das der Schulleiter auch sehr schön in seinem Telefonat gesagt hat eben.
Und eben nicht einfach ein Lerntempel. Die Lea hat es im O-Ton hier ja auch schon gesagt. Schule hat nur das Negative, nämlich nur das Lernen und das Positive, das Drumherum mit Freunden. Das ist in der Pandemie völlig flöten gegangen. Drücken wir die Daumen nach 2 Jahren Pandemie, knapp 2 Jahren. Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Alltag? Das war das Thema heute in dieser Lebenszeit, die langsam zu Ende geht. Mit dabei waren Leon Schwalbe, der Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz. Danke Ihnen dafür. Patricia Fink war mit in der Leitung, Übungsleiterin im Kinderturnen, im Vorsitzenden-Team der Sportjugendkreis Coesfeld ebenfalls, sowie Mitglied im Präsidium des Coesfelder Sportjugendkreises, und Julian Schmitz, Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig. Freier de Bock war uns eingangs zugeschaltet von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und Anna Zacharias ist noch in der Leitung, die Pressesprecherin von Nummer gegen Kummer. Ihnen allen herzlichen Dank. Das war's von uns. Ich bin Petra Insminger und wünsche Ihnen einen angenehmen Freitagnachmittag.